Es gibt ja so ein paar Vorstellungen vom Leben, die sind irgendwie so unvorstellbar, so utopisch irgendwie, dass wir uns darüber ziemlich klar sind, dass es das so nicht geben wird. Zum Beispiel so Zeitreisen, also dass man schneller als Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Also da sagen wir, naja, das wird schwierig werden als, ich glaube, Frau Bär, ich glaube, sie war Staatsministerin da irgendwie im Verkehrsministerium oder so, vom Flugtaxi gesprochen, nee, sie war Ministerin in Bayern, vom Flugtaxi gesprochen hat in einer bestimmten Situation, hat das so ziemlich viel Hohn und Spott geführt, wobei man heute schon da nicht mehr so drüber lachen würde. Also es gibt so Vorstellungen vom Leben, die sind irgendwie so weit weg, dass wir denken, das ist nicht möglich, und oft hat das was mit technischen Grenzen zu tun. Aber es gibt auch Vorstellungen vom Leben, die für uns eigentlich auch unmöglich sind, aber die könnten wir heute umsetzen. Also es ist dann nicht eben etwas, wo wir sagen, oh, das ist technisch nicht machbar oder so, sondern es wäre machbar, aber wir würden es niemals machen. Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen würden, wir würden in einer Welt ohne Türen leben. Das ist für uns heute irgendwie unvorstellbar. Es gab Zeiten und auch Kulturen, da war das eigentlich gar nicht so eine Utopie. Aber man kann ja mal darüber nachdenken, was das bedeuten würde, in einer Welt ohne Türen zu leben. Man kann das ja erstmal für sich selber und seine vier Wände dann mal durchgehen, wo man irgendwie zwischendurch auch dankbar ist dafür, dass es eine Tür gibt, die man zumachen kann. Und da würden, glaube ich, auch die wenigsten sagen, naja, wäre doch schön, wenn es da keine Türen gäbe. Zum Beispiel, eine Welt ohne Türen hieße ja auch, ich könnte keinen Menschen mehr einsperren. Also ich glaube, viele würden das dann begrüßen, die im Gefängnis sitzen, wenn die sagen würden, okay, eine Welt ohne Türen wäre doch großartig, dann könnte ich endlich hingehen, wohin ich will. Und viele würden dann sagen, es ist gut, dass es Türen gibt. Eine Welt ohne Türen, da könnte ja irgendwie jeder dann auch bei mir zu Hause einfach mal vorbeischneien und dann reinkommen und sagen, hallo, da bin ich, passt gerade und so. Und man könnte dann nicht so tun, als wäre man nicht da, wenn es geklingelt hat. Gibt es ja auch so, dass manche Menschen dann irgendwie schnell Licht ausmachen oder ganz leise sind und sagen, die kriegen gar nicht mit, dass wir hier sind. Also eine Welt ohne Türen wäre sofort machbar, aber ist eigentlich auch unvorstellbar. Denn Türen haben ja immer diese doppelte Funktion auch. Zum einen, dass sie eben Menschen dann ausschließen, wo ich dann sage, nein, du gehörst hier nicht hinein. Und auf der anderen Seite Menschen, jetzt könnte man sagen, einschließen, aber man könnte auch sagen, eben einen Schutzraum bieten. Also wo ich dann sage, okay, ich kann mich nachts dann ruhig hinlegen, weil wir durch diese Tür geschützt sind. Ich weiß nicht, wer von euch früher viel Western geguckt hat. Das war ja dann immer, wenn man draußen geschlafen hat, das sind ja keine Türen. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man immer gesagt, pass auf, du übernimmst die erste Nachtwache und du die zweite und du die dritte und du die vierte. Also musste immer einer wach bleiben und aufpassen, brauchen wir heute nicht. Vielleicht macht das ja jemand bei sich zu Hause so, aber brauchen wir nicht, weil wir sagen, okay, wir haben eine Tür, die dann auch den wir nicht da haben wollen, ausschließt. Also zum einen Türen schließen aus und zum anderen schließen Türen ein. Und im Gefängnis hat das was mit Sicherheit zu tun, bei uns zu Hause hat das auch was mit Sicherheit zu tun. Im Gefängnis ist unfreiwillig, wenn wir das zu Hause machen, ist es freiwillig. Also das sind so die unterschiedlichen Funktionen dann der Tür. Und natürlich hat die Tür dann auch immer die Funktion, die Welt miteinander zu verbinden, also indem ich sie aufmache oder indem ich sie schließe. Wenn wir uns den Losungstext anschauen, dann begegnet uns ja hier so ein Text, der indirekt ja auch was mit Türen zu tun hat. Denn wenn ich jemand nicht zu mir lassen will, lasse ich ihm die Tür verschlossen, und wenn nicht, dann schließe ich sie eben auf. Es gibt manchmal so Situationen, da gibt es so eine imaginäre Tür. Also da brauche ich jetzt noch nicht mal eine physische Tür, aber es gibt so zum Beispiel so Situationen, wo wir dann sagen, naja, jetzt ist das Tischtuch zerschnitten. So könnte man das beschreiben. Und das heißt, nee, es geht nichts mehr. Oder dann auch eben so als Bild, dass man die Tür zugeschmissen hat und gesagt, nee, ist vorbei, wir kommen hier nicht mehr zueinander. Wenn wir über den Losungstext heute nachdenken und über dieses Umfeld nachdenken, dann wird uns ein Text begegnen, wo wir am Ende lesen im Johannesevangelium im 6. Kapitel, dass hier eine Tür zugeschlagen wird und dass Menschen dann sagen, nee, irgendwie das Tischtuch ist jetzt zerschnitten oder die Tür ist zugeschmissen, wir wollen nicht mehr. Und das ist irgendwie interessant, weil Beginn tut diese Geschichte in Johannes 6 eben mit diesem Speisungswunder. 5 Brote, 2 Fische und reicht, um 5000 Menschen zu sättigen. Und das ist so die Spannung dieses Abschnitts. Auf der einen Seite eben ein Wunder und die Menschen wollen am Ende dieser Geschichte Jesus zu ihrem König machen, weil er sich ja kümmert, weil er nur wirklich was drauf hat, weil er nicht die Steuern erhöhen muss, um die Menschen satt zu machen. Und sie wollen ihn zum König machen. Und am Ende dann eben die Aussage, Johannes 6, 66, dass eben viele sich nun von Jesus abgewandt haben und gesagt haben, nee, mit dir wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und das ist, wie gesagt, so der Rahmen, das ist so diese Spannung. Auf der einen Seite, sie wollen ihn zum König machen und am Ende sagen sie, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Interessant ist, in dieser Geschichte, wenn in diesem Moment, wo die Menschen Jesus zum König machen wollen, zieht Jesus sich zurück und flieht vor dieser Situation. Das ist erstmal interessant, weil eigentlich sind das so Momente, wo man zugreifen muss. Also wenn einem die Kanzlerkandidatur irgendwie vor Füßen gelegt wird, dann muss man zugreifen. Weil jetzt, und nichts anderes war ja der König damals, war ein bisschen was anderes, aber es ging eben darum, Macht zu haben und Macht auszuüben. Denn jetzt hat man die Chance, nun ja auch wirklich etwas zu bewegen und zu bewirken. Und das ist ja auch das, und das nehme ich auch jedem Politiker erstmal ab, dass er sagt, dort, wo ich Macht bekomme, will ich ja was bewegen und etwas bewirken. Aber Jesus in der Situation zieht sich zurück und geht auf einen Berg zum Beten und sagt, nein, ich will nicht euer König sein. Ich will nicht euer König sein. Sie hatten große Erwartungen an ihm, hatten das Wunder erlebt. Eben so viele waren da, sie hatten Hunger und dann eben 5 Brote, 2 Fische. Und er schafft es, aus diesem Wenigen alle zu sättigen. Und wollen ihn dann eben zu dem machen, der über sie herrscht und der dann über das Land herrscht. Und Jesus widersteht eigentlich dieser Versuchung. Die Frage ist, warum es eine Versuchung ist. Aber er widersteht dieser Versuchung, zieht sich zurück auf den Berg und betet und sagt, nee, das ist nicht mein Ding. Und man kann sich ja schon die Frage stellen, warum macht er das? Warum zieht er sich hier zurück? Warum macht er das, was die meisten Menschen vielleicht in dieser Situation nicht machen würden? Nämlich nicht zugreifen, um endlich das zu machen, was man selber vielleicht als Agenda, als Plan so im Hinterkopf hat. Es scheint so zu sein, als dass durch diesen Machtverzicht, den Jesus dann hier vollzieht, etwas ermöglicht wird, von dem wir erst ein paar Verse später dann auch hören. Aber wichtig, wie gesagt, für diesen Abschnitt ist eben diese Spannung. Auf der einen Seite, werde unser König und dann, nee, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Auch das gibt es im richtigen Leben, auch in der Politik oder wo auch immer, erlebt man das ja auch immer wieder so am Anfang eben mit 100% gewählt und hinterher will es keiner gewesen sein, aber bei 100% kann keiner sagen, ich war es nicht. Also Herr Schulz hat das ja so durchgemacht und dann mit Schimpf und Schande, Hohn und Spott dann vom Hof gejagt. Das gibt es auch in der heutigen Zeit. Aber wie gesagt, das ist ja so diese Spannung, in diesem Umfeld der Jahreslosung, die uns in diesem Jahr begleiten soll. Wer zu mir kommt, so lesen wir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Er sagt das auch in einem Zusammenhang davon, dass ihm Menschen gegeben oder anvertraut sind von Gott und sagt dann, und wer dann zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Übersetzung ist aus der Einheitsübersetzung. Wenn wir bei Luther nachschauen, dann werden wir das noch ein bisschen schroffer lesen. Dann steht dort nämlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wer zu mir kommt, den werde ich nicht die Tür vor der Nase zuknallen und sagen, du kommst hier nicht rein. Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht dann irgendwie so begegnen, dass wenn er klingelt, ich mich irgendwie verstecke und so tue, als wäre ich nicht da. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn man das im Griechischen so liest, dann merkt man, es ist eigentlich noch sag mal, intensiver formuliert. Denn im Griechischen steht, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall, den werde ich niemals rauswerfen. Also es wird dieses Motiv noch stärker gemacht. Und wenn man das auch wieder in dem Zusammenhang liest, und ich empfehle euch einfach mal, dann dieses Kapitel so ganz zu lesen, wenn man das im Zusammenhang liest, wird man eben auch merken, dass im Vorfeld Jesus auch schon so redet, dass wenn er sagt, wer zu mir kommt, der wird keinesfalls hungern, der wird keinesfalls dürsten, den werde ich niemals keinesfalls irgendwie abweisen und zurückstoßen. Es ist schon eine Aussage, die einen gut durchs Jahr begleiten kann. Du hast das ja am Anfang erwähnt, wo man sich so dran wärmen und nähren kann, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der keinesfalls dann sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Wir hatten im letzten Jahr, da beim Winterspielplatz, war einer der Chefs vom Simplicissimus heißt das, ne? Da bei uns ums Eck. Ne, Sisyphos. Also ein ziemlich angesagter Club. Der betreibt den, war hier mit seinen Kindern auch beim Winterspielplatz und hat mich dann so ein bisschen mit ihm unterhalten und habe gesagt, naja, ich würde ja auch gerne mal vorbeikommen, aber zum einen sage ich, habe ich nicht mehr so viel Lebenszeit, ich stelle mich nicht 3 Stunden in so eine Schlange. Und dann hinterher sagt der Doorkeeper da, du kommst hier nicht rein. Also in deinem Alter such dir mal lieber, könnte ja sein. Oder mit deinen Schuhen, oder kann ja sein. Und der sagt mir, komm mal ruhig vorbei und melde dich und dann kommst du schon rein. Jesus sagt, ich bin nicht so, dass ich zu dir sage, nee, du kommst hier nicht rein. Du bist zu jung, du bist zu alt, du hast die falschen Schuhe, du passt nicht in unsere Community. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich keinesfalls zurückweisen. Den werde ich nicht rauswerfen. Und das ist schon eine Zusage, die man gut mit durchs Jahr dann, wie gesagt, auch nehmen kann. Spannend ist in diesem Zusammenhang dann Anfang und Ende dieses Abschnitts zu sehen, dass am Ende die Leute sagen, Jesus, nee, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Dieses Kapitel 6 im Johannesevangelium ist ja das Kapitel über das Brot des Lebens. Wir werden heute beim Abendmahl das ja auch wieder feiern, wo Jesus dann ja auch sehr provokant sagt, wer mein Leib isst und wer mein Blut trinkt. Und das stört die Leute dann. Abendmahl ist etwas zutiefst auch Verstörendes gewesen für die Menschen der damaligen Zeit und eigentlich für uns auch heute noch. Wir feiern das ja als Gedächtnismahl. In der katholischen Kirche findet ja wirklich auch diese Transsubstantiation statt, also dieser Wandel der Substanz vom Brot und Wein. Und das ist schon etwas, was den Menschen so ein bisschen verstören kann. Damals waren die Menschen eben so verstört, dass sie gesagt haben, nee, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, wir ziehen uns zurück und Jesus, mit dir gehen wir nicht mehr. Wie kann man das sagen zu jemandem, der sagt, ich werde dich nicht zurückweisen? Bei mir wirst du keinesfalls Hunger leiden, keinesfalls Durst haben, keinesfalls abgewiesen werden. Und trotzdem ziehen sich die Leute von ihm zurück. Es hat wohl etwas damit zu tun. Und das war eben damals so und das ist auch heute noch so, dass Menschen einfach enttäuscht von Jesus waren, weil sie eine andere Sicht hatten, wie dieser Sohn Gottes zu sein, sein sollte. Sie hatten eine andere Sicht davon, wie Gott in diese Welt hineinkommen soll. Naja, also zum Beispiel, also, dass ich nicht abgewiesen werde, ist ja super. Aber wie ist das mit meinem Sicherheitsbedürfnis? Also warum ich auch eine Tür zumache, weil ich dann sage, nein, bestimmte Leute will ich eigentlich hier drin nicht haben, in meiner Wohnung, in meinem Umfeld. Da mache ich ganz bewusst die Tür zu, weil ich mit diesen Leuten nichts zu tun haben möchte. Weil sie mir, was weiß ich, Angst machen. Weil sie irgendwie eine Gesinnung haben, die mir nun überhaupt nicht passt. Es gibt ja genügend Gründe, wo ich sagen kann, nee, ich möchte die Tür zumachen. Es ist gut, dass Jesus sagt, ich werde niemanden zurückweisen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Aber gilt das denn wirklich für alle und für jeden? Ist dieses Haus der offenen Tür etwas, was zum Glauben dazugehört? Und Menschen haben dann wohl irgendwie gesagt, nee, das ist nicht meine Vorstellung von dem, wie Glauben dann sein sollte und haben sich zurückgezogen. Jesus ist in diese Welt hineingekommen, um uns ein Bild von Gott, eine Sicht auf Gott zu vermitteln. Und dem Johannes war es auch sehr wichtig, sich das auch anzuschauen und hinzusehen. Von Anfang an heißt es ja bei Johannes, als zum Beispiel die Jünger des Johannes zu Jesus kommen und sagen, wo bist du zur Herberge? Sagt er, kommt und seht, schaut euch das an, was ich lebe, wofür ich stehe, wo ich zu Hause bin. Auch von meinem Geist und von meinem Verhalten, kommt und seht. Und der Täufer Johannes weist ja dann auch hin auf diesen Jesus und sagt, seht hin. Schaut hin, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt, gleich zweimal am Anfang des Johannesevangeliums. Also hinsehen, was dieser Gott macht, ist wichtig, auch für die eigene Entscheidung. Und das, was viele Menschen damals gesehen haben, war eben etwas, wo sie gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, das ist nicht mein Ding. Nein, Jesus, da gehst du jetzt eindeutig zu weit. In der Lesung haben wir eine Geschichte gehört, die aus dem Lukas-Evangelium stammt, die sehr berühmt, vielleicht die berühmteste Geschichte auch der Bibel, die Jesus erzählt hat, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wir kennen sie ja und wir haben sie noch mal gehört, der Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lässt und dann in die Welt hinaus verschwindet, um das Leben ja zu feiern, zu genießen, was auch immer. Er bringt sein Geld durch mit Glücksspiel, mit Hurerei und verprasst alles, was er hat, sodass er innerhalb der kürzesten Zeit dann wirklich nicht mehr weiter weiß. Er fängt dann an, Schweine zu hüten und hat so viel Hunger, dass er das essen möchte, was die Schweine auch essen, und es wird ihm verwehrt. Und dann geht er in sich und sagt, die Tagelöhne, die den Mindestlohn haben, die beim Vater arbeiten, denen geht es besser als mir, der ich hier dann vergehe durch eigenes Verschulden, durch mein Verhalten, und geht zurück dann zum Vater, und uns wird diese Geschichte dann erzählt, oder Jesus erzählt dann diese Geschichte, wie der Vater eigentlich schon an der Tür steht, das wird der höchstwahrscheinlich jeden Tag so gemacht hat, und geschaut hat nach dem Sohn. Und als er ihn sieht, rennt er eben hin und umarmt ihn und küsst ihn und sagt, lasst uns ein Fest feiern, denn mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Und sie feiern dann ein großes Fest, schließt sich ja die Geschichte von dem älteren Sohn an, aber die haben wir heute dann nicht gelesen, der dann auch sagt, nee, das finde ich nicht gut. Vater, dass du die Tür öffnest und deine Herzenstür öffnest für den, der dein Erbe durchgebracht hat, das finde ich nicht gut, und regt sich darüber auf. Für den älteren Bruder war es so, dass er die Tür zugeschlagen hat und gesagt hat, nee, das Tischtuch zwischen meinem jüngeren Bruder und mir ist zerrissen. Er wollte nicht, dass auch nur ein Spalt breit dem jüngeren Sohn, seinem jüngeren Bruder, die Tür wieder geöffnet wird. Er hat gesagt, nein, er hat es verwirkt. Und auch das ist eine Situation, die man ja kennt aus dem Leben, wo man sich so daneben benommen hat, dass man sagt, nein, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Und dann erzählt Jesus eben, oder vermittelt Jesus eine Sichtweise auf Gott, die da sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist schon etwas da kann man sich schon drüber ärgern. Da kann man sich schon auch drüber aufregen. Die Jahreslosung, das ist ein Text, der, ich sag mal, ein Gut durchs Jahr tröstend begleiten kann. Dieser Text ist ein Text, wo ich mich auch immer wieder im Jahr daran erinnern kann und darauf zurückbesinnen kann und sagen kann, ja, mein Vater im Himmel ist so wie dieser Vater in dieser Geschichte von dem verlorenen Sohn. Wenn ich es verbockt habe und ich komme wieder, dann schlägt er nicht die Tür zu, sondern sagt, komm und mach die Arme weit auf, reißt die Türen seines Herzens auf und sagt, komm, da kann man schon gut mit durchs Jahr kommen. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das benötigen werdet im kommenden Jahr. Einmal, zweimal, 12-mal, 52-mal, 365-mal, ich weiß es nicht. Das wisst ihr selber dann. Aber das ist die Zusage Gottes für das Jahr 2022. Die Zusage unseres Herrn, wer zu mir kommt, den werde ich niemals, niemals hinausstoßen, zurückweisen. Du kannst kommen, immer und immer wieder neu. Amen. Aber es geht ja noch weiter und noch nicht mit dem nächsten Lied. Denn das gilt auch den anderen. Dieser Text ist nicht nur eine Zusage, dieser Text ist auch eine Zumutung. Dumm, ne? Das gilt auch den anderen. Dieses Haus hier bezeichnen wir ja jetzt nicht so als Haus Gottes, aber wir sagen, hier in diesem Haus leben wir das, was unseren Glauben ausmacht. Und das, was mir gilt, 365 Tage im Jahr, wie viele Sekunden hat so ein Jahr? Ich habe es vergessen auszurechnen. Weiß das jemand so aus dem Kopf? Jede Menge. Also das, was mir gilt, gilt auch den anderen. Das, was mir gilt, gilt auch dir. Das, was mir gilt, gilt auch dem, wo ich normalerweise sagen würde, nee, es reicht. Tür zu, aus, vorbei. Das gilt auch dem, wo ich sage, oh, boah, wenn der kommt, was wird das für mich bedeuten, was wird das mit mir machen? Und das ist die Zumutung dieses Verses, das ist die Zumutung der Botschaft Jesu, dass er sagt, das gilt nicht nur dir, sondern das gilt allen Menschen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Den werde ich niemals zurückweisen. Wer zu mir kommt, der findet eine offene Tür. Und das ist die Herausforderung, die uns die Jahreslosung 2022 mitbringt in Bezug auf den Umgang miteinander. Jeder, der kommt, erlebt eine offene Tür. Auch der zum x-ten Mal sich daneben benommen hat, erlebt hier eine offene Tür. Der von draußen kommt, der mir irgendwie ganz fremd und merkwürdig ist, erlebt eine offene Tür. Ja, weil es ist ja das Haus Gottes hier. Hier soll ein Mensch das erfahren, dass da ein Vater im Himmel ist, der eigentlich nur darauf wartet, dass wir uns zu ihm wieder auf den Weg machen. Und der dann seine Arme weit öffnet und sagt, du bist mir herzlich willkommen, komm herein, ich will mit dir feiern und ich will mit dir ein Fest dann auch haben. Komm herein. Dazu ist Gemeinde auch da. Und auch dazu sind wir im Jahr 2022 gerufen und berufen. Ja, diese Jahreslosung ist ein Zuspruch, aber sie ist auch eine Zumutung. Amen. Wird schwer.